und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin, moin, ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast und heute mal was ganz Besonderes, was für den Gaumen, und zwar kaum in flüssig, eher in fest. Ich habe mir zwei wunderschöne Ladies eingeladen, einmal das Off. Hallo Jana.
Hallo, ja, und ich darf heute auch mal vor die Kamera
oder vor das Mikrofon, und ich habe mir Saskia Boos eingeladen.
Ja, hallo.
Hallo Sassi.
Ich darf Sassi sagen. Du hast noch nie Saskia zu mir gesagt.
Ja, das stimmt.
Ich weiß gar nicht, dass du meinen vollen Namen kennst.
Ja, auf jeden Fall ist es eine ziemlich witzige Runde. Wir haben jetzt schon vor dem Podcast sehr viel gelacht. Heute dreht sich tatsächlich nichts um den Wein. Max ist auf der
Prowein
oder wo auch immer.
In meiner Heimatstadt.
In meiner Heimatstadt.
Bin ich hier.
Ja, die haben getauscht, deswegen. Also, ja. Sucht für euch und für uns nach neuen tollen Weinen, hoffentlich. Bringt da ein paar mit.
Ich gehe stark davon aus.
Ja, das muss auch so sein.
Also er ist noch nie von der Prowein wiedergekommen.
Ohne irgendwas, das stimmt. Und deswegen haben wir gedacht, wir brauchen einen Hochkaräter hier. Hallo Sassi, nochmal. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Ja. Was machst denn du so?
Also ich bin die Saskia Boos und ich glaube, vor nicht allzu langer Zeit habe da auch schon meinen Papa kennengelernt, den Ralf Boos, der jetzt vor kurzem in Rente gegangen ist.
Ich habe ihn vor 20 Jahren kennengelernt.
Ja, nein.
Vor kurzem, danke, dass du mich für so jung hältst.
Nein, aber der hatte doch auch vor kurzem einen Podcast hier.
Hatte, ja, stimmt, da war ja was, ja.
Um genau zu sein, letzte Woche.
Ja, genau. Jetzt haben wir es wieder. Ja. Tut mir leid, wir haben noch nicht so viel getrunken.
Wir sind aber gerade aufgestanden.
Ja, das ist korrekt.
Das war das Stichwort.
17 Uhr. Ja, einmal trinken, ja. Unser Podcast heißt ja Saufgesabbel und heute wird gesoffen und gesabbelt. Also. So,
reden wir mal ein bisschen über ernstere Themen, Politik.
Ja, nicht. Also ich verwende in meiner Küche keine grüne Paprika.
Nee, also ich bin die Tochter eines, sagen wir mal, Grand Seigneur der Gastronomie. Mhm. Sehr sympathischer Kerl.
Ja. Das muss sie jetzt sagen.
Und er hat auch wirklich einen sehr prägnanten Schnurrbart, muss man sagen. Also den hat man mal gesehen, glaube ich.
Ja.
Den vergisst man auch nicht so schnell.
Ich würde mal sagen, dein Vater und ich sind eher so White Hair Boys.
Ja.
Silver Hair Boys.
Aber ich bin doch genauso silber.
Ja, bei dir. Aber du hast dich angepasst. Ja. Bei uns ist es naturell.
Genau, wie sagt man, die großen Grauen.
Die großen Grauen. Grauen
Männer.
Aber was machst du? Also was macht Boos Food? Also, Boos Food heißt ja auch die Firma.
Genau, Boos Food, wir sind ein Lebensmittelgroßhandel, gerade für die Sterne-Gastronomie und die etwas gehobenere Gastronomie, aber auch für ganz einfache Sachen, insgesamt 16.000 Produkte im Sortiment.
Das ist ja nix, du.
Vom einfachen Haushaltssalz bis hin zu Delikatessen wie Trüffel, Austern, Gänseleber. Und tatsächlich für den Trüffel sind wir auch bekannt. Also mein Papa ist ja auch bekannt als Trüffelpapst.
Trüffelpapst.
Und wir haben das jetzt, also ich habe noch zwei Schwestern und wir sind jetzt seit ungefähr 2 Jahren in der Übergabe. Und dieses Jahr im Januar haben wir die Verträge unterschrieben. Haben die Butze jetzt in der Hand. Ist aufregend auf jeden Fall.
Das heißt, ihr seid die neue Generation des zukünftigen Feinkostgeschäftes.
Genau.
Und ich hatte ja früher das Restaurant, das weißt du ja, das hieß Trüffelschwein.
Ja.
Und ich habe mit Jana drüber gesprochen. Ich sage, Boos Food ist so wie ein Trüffelschwein. Sucht ständig nach neuen Produkten.
Genau.
Ständig nach etwas, was noch keiner hat. Und es ist extrem spannend.
Ja.
Auf der Messe, auf der Internorga, habt ihr ja auch neue Produkte vorgestellt,
genau,
da ging es, glaube ich, um
Enzyme. Enzyme ist gerade der neue Trend.
Ja.
Da arbeiten wir auch eng mit dem Heiko Antoniewicz zusammen, haben da so ein paar Sachen auch mal vorbereitet, was man so daraus machen kann, um einfach nur die Impulse zu geben.
Ja.
Ne, einfach nur auch mal zu zeigen, hey, man kann auch mal wieder was Neues machen, ne? Andere Sachen, weil ich sag mal, viele Leute arbeiten jetzt mittlerweile mit Texturgebern, ob es jetzt von Sosa ist, Ferra Adrian oder ähnliches, und guckt, dass man aus manchen Produkten Konsistenzen schafft, die man eben eigentlich nicht von diesen Geschmäckern erwartet. Und ja, das Ganze machen wir jetzt mit Enzymen quasi.
Krass.
Ja, wie kann der Zuhörer sich das vorstellen? Mit Enzymen arbeiten, ist das so wie damals die Molekularküche mit Tröpfchen, Pülverchen?
Ja, tatsächlich nicht ganz. Also da geht es eher um das Anfangsprodukt. Also da guckt man zum Beispiel, dass man eine Banane oder eine Zitrone so in ihrer Art zersetzt, dass man sie nicht garen muss und den frischen Geschmack mit beibehält zum Beispiel.
Das heißt, wir haben hier keine Hitze, dadurch erhalten wir wahrscheinlich auch Vitamine, bleibt jetzt erhalten und haben den absolut frischen Kick.
Absolut frischen Kick. Man kann halt auch mit ein paar Enzymen so arbeiten, dass man zum Beispiel Bitterstoffe rausnimmt oder die Süße etwas verstärkt. Und dadurch kommen wirklich, da werden schöne Aromen freigesetzt, die man sich eigentlich wünscht, die oftmals verloren gehen, wenn man halt Garprozesse oder Temperaturen oder Ähnliches mit einspielt.
Das ist krass. Ja. Also das ist auch extrem spannend. Also ich habe das, habe das angefangen zu verfolgen. Ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm. Also fermentieren und so weiter. Neu. Ist ganz neu jetzt. Das wird sich nicht verändern.
Hat man aber auch so, glaube ich, noch nicht gehört, ne?
Nee. Also ganz wenig. Auch immer wieder liest du mal was drüber. Aber ich glaube, das ist tatsächlich erst am Kommen.
Es ist tatsächlich, wird es eigentlich auch genau wie Molekularküche, gab es ja auch schon vorher in der Haute Cuisine, wurde immer mitverwendet. Irgendwann gab es da halt diesen riesen Trend und diesen riesen Hype, wo dann alle gesagt haben, jetzt muss alles nur noch molekular sein.
Ja, das war ganz schrecklich. Also keine Konsistenz mehr auf dem Teller bleibt.
Man zum Beispiel gar nichts mehr von.
Es ist tatsächlich immer noch in den Küchen drin, allerdings nur noch punktual. Also wirklich, keine Ahnung, mein Gel oder mein Geleewürfel oder veränderte Struktur. Das ist auch in Ordnung. Ich finde das auch völlig okay. Aber wenn das ganze Gericht daraus besteht.
Ja, und dann hast du am Ende
dann denke ich.
Aber da hast du ja eigentlich gar nichts mehr zu essen.
Ja. Also ich finde es super spannend, aber ihr habt ja bestimmt noch mehr Sachen, für die ihr besonders bekannt seid.
Ja, also eine besonders.
Gott, ich schwitze neben euch beiden. Wie ein Schwein hier, ehrlich. Zwei hübsche Frauen, das vertrage ich nicht.
Besonders bekannt sind wir natürlich, wie schon gesagt, ne, du warst das Trüffelschwein oder hattest das Trüffelschwein. Ja. Der Vater ist immer noch das Trüffelschwein und wird er auch immer sein. Also eigentlich der Trüffelpapst. Aber wir haben uns jetzt in den letzten 2 Jahren auch noch so eine andere Geschichte ein bisschen aufgebaut, zum Beispiel zum Thema Käse.
Ja, die Käsekarte.
Ja, wir haben die Käsekarte und die Käsematz, quasi richtige Käsesommeliers, die auch rausgehen und Seminare geben. Aber was viel witziger war, was intern passiert ist. Also wir haben halt immer, wir wollten immer dieses Thema Käse angehen, weil Gastronomie, Käse, Käseplatte, das gehört einfach dazu.
Ne? Und
das Thema Brot war ja jetzt auch die letzten Jahre sehr, sehr stark vertreten, ne? Ob es jetzt Bäckerei Gauss oder Bäckerei Philips ist. Viele Leute haben gemerkt, wie schön es ist, einfach ein richtig geiles Brot auf dem Tisch zu haben mit einem schönen Salz und Butter. Und der nächste Step ist dann halt der Käse. Und als Händler mit Käse zu handeln, ist eigentlich pure Strafe. Wirklich. Wenn du, weil.
Warum?
Niemand kann ja wirklich mit einem ganzen Leib was anfangen. Mhm. Ne? Also auch wir nicht. Ne? Also wir sind Händler für die Gastronomen. Wir können jetzt nicht einen 12 Kilo Leib Käse einkaufen und den an den nächstbesten Gastronomen verkaufen. So, weil. Könnte schwierig werden. Braucht auch keiner die Mengen. Ne? Das ist, die meisten möchten auch eher lieber eine gemischte Platte oder sowas. Mhm. Und da haben wir gesagt, auch, wisst ihr was? Wir gehen das Thema jetzt einfach an. War auch nicht einfach, weil du brauchst eine Menge Lizenzen, du brauchst eine Menge Geduld.
Was für Lizenzen braucht man denn zum Käseverkauf?
Nee, zum Käse schneiden, da komme ich nämlich drauf.
Ah,
um Käse selber zu schneiden.
Es gibt Messer und dann gibt es so Stahlseile, die du dann durchdrückst.
Aber dadurch, dass es ja halt ein Rohmilchprodukt oder Milchprodukte sind, okay. Die Kontamination und sowas, das muss alles irgendwie beobachtet werden. Und so mussten wir uns halt wirklich Lizenzen und alles holen, damit wir halt ganze Käseleibe kaufen können. Und um die dann wiederum für uns abzupacken, weil wenn man das in der Käserei selber macht, dann steigen die Preise so enorm, dass es für den Gastronomen keinen Sinn mehr macht, die zu kaufen. Ja. Das heißt, wir machen das eigentlich nur für die Gastronomen und für unsere Wiederverkäufer, dass wir sagen, wir haben uns jetzt diese Lizenz geholt, wir haben uns die Experten reingeholt und können das jetzt alles im Haus machen und auch in die Größen schneiden, die jetzt halt auch einfach unser Kunde möchte und nicht nur wir.
Verkauft ihr das auch an die Endverbraucher?
Ja.
Also bei uns die Möglichkeit, weil du sagtest jetzt nur Gastronomen, falls viele Zuhörer sind, keine Gastronomen bei uns. Und
ich glaube auch tatsächlich, dass einige von den Zuhörern wahrscheinlich schon mal was bei euch gekauft haben.
Vielleicht, kann sein.
Dann die sind ja alles Weinnasen und Gourmets tatsächlich größtenteils, die auch immer Bock auf Qualität haben. Ne? Wir reden jetzt hier nicht über den Butterkäse.
Nee, wir sind ja auch bekannt für Nischenprodukte.
Ja.
Ne? Also es gab früher mal einen Spruch, hat ein Kunde zu mir gesagt, sagte, ach, ihr seid wie eine Apotheke. So, bei euch gibt's irgendwie alles. Und was es bei euch nicht gibt, das existiert auch nicht.
Ja. Und mit dem Käse, ihr kauft den Käse ein, lässt ihr den jetzt auch selber reifen oder kauft ihr ihn schon komplett, sagen wir mal, essbereit?
Wir kaufen den eigentlich komplett essbereit. Klar, es gibt noch immer den ein oder anderen Käse, der sowieso, also wenn du jetzt einen Tetilla hast oder ähnliches, der muss ja noch ein paar Tage offen stehen, bevor man den überhaupt richtig essen kann. Mhm. Na, der braucht dann einfach ein bisschen Luft. Das können wir natürlich nicht machen, ne? Aber wir können ja auf jeden Fall so weit vorbereiten für den Kunden, dass sie halt eigentlich einsatzbereit sind.
Ja, das
lecker.
Das ist extrem cool. Ich würde gerne noch auf nochmal auf den Trüffel zurückkommen, weil das ist natürlich das, womit glaube ich auch Boschfood total berühmt geworden ist oder Ralf auch total berühmt geworden ist. Hat ja auch viel für die ARD, ZDF da irgendwie. Hat er
genau,
auch,
der Delikatessenjäger.
Den Delikatessenjäger gemacht.
Als das damals gedreht worden ist, absolut oldschool hinzugehen und zu sagen, der Delikatessenjäger, wenn du es jetzt siehst, denkst du dir, boah, wie geil.
Gut, jetzt hat man mehr Erfahrung, versteht vielleicht sogar noch mehr, ne? Aber vielleicht kannst du ja so ganz kurz anreißen, wie viel Saison gibt es beim Trüffel und was für Trüffel gibt es? Ganz grob, also das ist unfassbar, ich nehme es vorab, damit das nicht zu lang wird. Es gibt unfassbar viele Trüffel.
Es gibt 100.000 Trüffel, aber eigentlich nur 3 kulinarisch wertvolle, die auch für uns einfach interessant machen, die für uns Spaß machen. Und da fängt eigentlich die Saison so, theoretisch gibt es das ganze Jahr über Sommer-Herbst-Trüffel.
Ja.
Ne, das ist halt so eine kleine Knolle, die beige in der Mitte ist, relativ grobe Pyramiden außen hat und ein ganz, ganz feines Aroma hat. Ne? Also jetzt nicht, die meisten Leute kennen halt weißen oder schwarzen und beim Sommertrüffel sind sie sich eigentlich gar nicht so sicher, wenn du dich jetzt nicht wirklich damit auskennst. So, ist er jetzt weiß, ist er schwarz, genau.
Was ist das?
Da muss ich eine witzige Geschichte zu erzählen.
Erzähl mal.
Und zwar, ich mache sehr, sehr viele Events. Ne? Also dafür bin ich immer die Event-Uschi bei uns. Wenn es nach draußen geht, dann bin ich da. Deswegen kennen tatsächlich auch viele mein Gesicht in Verbindung mit der Firma. Und vergessen, dass ich halt auch noch 2 wundervolle Schwestern habe, die das Ganze mit mir machen.
Das muss ich auch gerade sagen.
Ja, das
steht im Skript, auf dem Käse eingraviert.
Nee, aber mein Vater fand das immer total charmant, die Sommertrüffel zu schälen, weil der Hobel dann nicht so schnell kaputt geht. Wir arbeiten ja immer mit einer Microplane.
Ja.
Und wenn du mit der festen Schale, die Schale von einem Sommertrüffel ist relativ fest, da dran kommst, dann musst du ziemlich oft den Hobel wechseln, wenn wir halt viele Portionen
reinjagen.
Und das können halt auch so 3000 Stück hintereinander sein, die wir dann mal eben
wegholen. Auf einer Veranstaltung?
Auf einer Veranstaltung.
3000?
3000 Portionen Trüffelpasta, ja. Habe ich schon selber gehobelt.
Das ist so viel. Deswegen ist der rechte Arm
wie
Popeye.
Genau. Nee, und die Leute stehen dann immer da und sagen dann, und es ist halt Hochsommer, und Leute sagen dann, oh, ist das die weiße Trüffel? Und so, habe ich ja noch nie gesehen, Wahnsinn. Und dann hast du aber dazwischen mal einen, den du nicht geschält hast, und so, oh, das ist jetzt ein anderer, oder? Und wie gesagt, ein Sommertrüffel, der ist halt sehr, sehr mild im Aroma. Mhm. Aber das ist so meine Theorie, ein Sommertrüffel gehört auch wirklich in den Sommer, weil viele Trüffelgerichte, die man kennt, sind sehr, sehr schwer.
Mhm. Ja klar, gut, du brauchst immer Fett.
Du brauchst Wärme, du brauchst Salz. Also das heißt, es sind immer sehr, sehr kräftige Gerichte. Und ich finde, so ein Sommertrüffel, der macht das Ganze wieder ein bisschen leichter. Ne? Mhm. So, du hast halt diese schöne, feine Konsistenz, ne? Gerade wenn man den schön fein aufhobelt. Und isst man im Sommer eine Trüffelpasta mit Sahnesoße und macht da mal einen Sommertrüffel drauf und macht daneben mal, kann man ja heutzutage auch machen, mit dem australischen Wintertrüffel, der im Sommer halt Saison hat. Ne?
Bei denen ist es Winter, bei uns, ja genau.
Genau, kann man das tatsächlich mal nebeneinander probieren. Und der mit dem Wintertrüffel aus Australien schmeckt unfassbar sahnig, wenn du das da drauf machst, und noch ein bisschen kräftiger, vollmundiger. Ja. Und wenn du den Sommertrüffel drauf machst, ist das Ganze wirklich ein sommerlicheres Gericht. Es ist einfach leichter. Und das finde ich immer ganz charmant, weil viele auch gerade Gastronomen sagen halt, ach, Sommertrüffel, das ist Dreck, das braucht man nicht, das hat zu wenig Aroma. Und ich sage mal, nein, das stimmt nicht ganz.
Das ist je nachdem, wie du zubereitest, also gerade Sommer und auch Wintertrüffel brauchen beide Hitze, finde ich.
Ja.
Ein weißer Trüffel, ne, der auf gar keinen Fall, da darfst du keine Hitze oder ganz wirklich schön oben drüber und dann mit lauwarm soll er werden, kann er werden. Aber du kannst einen Wintertrüffel, kannst ja auch richtig kochen.
Ja, den kannst du richtig
auskochen. Der kriegt dann nochmal richtig, ja genau, da wird er noch geiler. Ja. Und das, ich verwende zum Beispiel nie Sahne bei meinen Gerichten, sondern immer nur Butter.
Ja. Und das nicht so.
Ein Flöckchen Butter hat 250 Gramm. Und das finde ich immer, braucht der Trüffel auch tatsächlich.
Ja, nee, ich sage auch immer, beste Freund vom Trüffel, Fett, Salz und Wärme.
Ja. Das immer. Ist korrekt.
Komm, die kann man auf ein Gericht zu viel drücken?
Nein, 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 mehr ist mehr. Das ist unser Motto.
Ja, aber
und man darf...
Da kann Jana mal was kurz zu erzählen. Das ist nämlich
eine Geduld. Wir hatten mal eine Google-Bewertung und da wurde die Trüffelpasta, ich will jetzt nicht sagen zerrissen, aber hätte überhaupt nicht geschmeckt. Es wäre viel zu viel Trüffel drauf gewesen. Und
das war die Kritik. Das ist kein Witz.
Man konnte die Pasta gar nicht schmecken, weil man nur Trüffel geschmeckt
hat. Oh, die arme Pasta.
Ja. Ja, die Pasta war ja der Star auf dem Teller. Das sollte sein, ja.
Ich glaube, das war die... schönste Bewertung oder auch für uns eigentlich ein Kompliment.
Einfach mal so ein Emoji.
Ja.
Also ich fand es total... Ich
habe auch gesagt, es kann eigentlich nie zu viel Trüffel irgendwie nach sein.
Aber nein, wir sagen, die bosianische Regel ist, man darf das Essen unterm Trüffel nicht essen. Nicht,
nee. Ist auch unsere Regel.
So. Ja. Und dann, aber natürlich spannend wird es halt wirklich erst im Oktober, wenn der weiße Trüffel tatsächlich da ist. Ne? Da startet die Saison im Oktober, geht eigentlich nur bis Ende Dezember. Das ist ja auch so ein Irrglaube, dass man sagt, ah, die Trüffel sind an Weihnachten so teuer, weil Weihnachten ist und man einem das Geld aus der Tasche ziehen will. Und das stimmt halt einfach nicht.
Weil das
Ende der weißen Trüffelsaison und Anfang der schwarzen Trüffelsaison. Mhm. Und Ende Dezember ist tatsächlich die perfekte Zeit für schwarze Trüffel. Wenn man die
hat. Nochmal, wann war das?
Ende Dezember.
Ende Dezember,
Anfang, ja. Anfang Januar, Ende Dezember. Also eigentlich gar nicht Weihnachten und Silvester, sondern eher danach, ne, wenn man anfängt zu fasten. Ja. Wobei erst Low Carb. Nee, und
man kann Trüffel mit alles essen.
Alles essen. Aber wie gesagt, uns wird immer vorgeworfen, ihr erhöht die Preise immer zu Weihnachten. Nein, die werden einfach besser. Es ist ein Saisonprodukt, ja. Angebot und Nachfrage. Und wenn die Qualität steigt, dann steigt natürlich auch der Preis. Ne? Und natürlich haben wir auch Jahre.
Und die Nachfrage ist so ein Angebot und Nachfrage, die gerade beim weißen Trüffel, dann muss man das ehrlich sagen, beim schwarzen tatsächlich inzwischen auch. Also früher hat man deutlich weniger bezahlt, als man jetzt in den letzten Jahren, sind die Preise wirklich explodiert, liegt aber, dann muss ich das Brot für euch brechen, liegt nicht an den an den quasi Trüffelsammlern und Lieferanten quasi, es gibt ja da auch noch
was dazwischen. Und am Klimawandel.
Und am Klimawandel, genau, es gibt weniger.
Weniger.
Und wir haben sehr viel, was ich immer wieder höre, auch von Kollegen, viele Asiaten kaufen nach Asien viel Trüffel ein.
Ja.
Und die haben ja selber ihren Asia-Trüffel, aber das ist zum Beispiel für mich das Papier.
Nee, das ist, wir sagen immer, sieht aus wie Trüffel, fühlt sich an wie Trüffel.
Ist aber kein Trüffel.
Ist kein Trüffel. Schmeckt aber nach nichts und ist eine wundervolle Tischdeko.
Ja.
Also ich habe noch nie Asia-Trüffel gegessen.
Hast du wahrscheinlich schon.
Ja?
Und zwar, man nennt
das unter jeder untergejubelt.
Ja, das kann tatsächlich sein. Da will ich aber auch, da will ich nicht zu viel verraten. Aber, darf ich auch nicht. Aber man nennt ihn ganz, es gibt noch einen Begriff für diesen Trüffel. Und der heißt Leberwursttrüffel.
Leberwurst.
Ja, und zwar denn das bedeutet einfach, das ist in diesen Fertigprodukten, wo Trüffel drinne sind.
Sind die Asiatrüffel.
Man erkennt das dann immer an der lateinischen Bezeichnung, wenn man hinten drauf guckt. Ja, so da steht dann halt Trüffel vorne drauf und wenn du hinten dann die lateinische Bezeichnung siehst und da nicht halt Putuba estivum oder ähnliches steht, also die richtigen Sachen stehen, dann weißt du, okay, das ist halt nur Dekotrüffel beziehungsweise Leberwursttrüffel. Der macht einfach nur die Optik, ne? Hauptsache schwarze Pünktchen in der Leberwurst und sowas. Drückt die Dachtrüffel aus. Dann wird da eventuell noch ein bisschen mit Aroma gearbeitet. Und das Aroma, da ist ja kein Trüffel drin.
Ja, da wollte ich dich auch noch fragen.
Ja.
Weil viele sagen ja, da muss Trüffelöl dran. Nein. Weil da ist ja richtiger Trüffel drin. Ja. Geht doch gar nicht.
Nee.
Es funktioniert rein technisch ja auch nicht. Es ist, vielleicht kannst du das ja auch noch mal ein bisschen ausscheren und uns mal erzählen, woraus wird eigentlich Trüffelöl gemacht?
Aus allem Möglichen, außer Trüffel. Also bei vielen, also es gibt, selten gibt es Trüffelöle, die wirklich mit echtem Trüffel gemacht sind oder halt generell ohne künstliche Aromen. Da haben wir ein einziges, da stehe ich auch hinter, da sage ich, das kann man super verwenden. Bei fast allen anderen Trüffelölen, da wird dann halt vielleicht so wirklich ein Mühe reingemacht, damit man Trüffel draufschreiben kann. Aber dann werden da halt Aromaten, also so erzeugt, die aus 10.000 verschiedenen Stoffen entstehen. Also ist dann Holz drin und alles mögliche, Insekten, Pipi und was weiß ich. Ne? Also ein Aroma halt. Also da muss man halt heutzutage sagen, wenn Aroma draufsteht, dann wollt ihr nicht wissen, was drin ist.
Lest nicht weiter, esst es, wenn ihr Bock habt.
Ne? Ja. Und das ist dann auch 10.000-fach verstärkt. Und weil viele Leute sagen auch immer so, also wenn ich richtigen Trüffel esse, dann ist der gar nicht so intensiv. Ja, ein Trüffel ist auch nicht intensiv. Trüffel ist ein Geschmacksgeber, der so ein Essen verzaubert. Wenn man mal Sachen mit Trüffel und ohne Trüffel isst, dann merkt man, dass es einfach nur noch mal so einen kleinen Pop gibt. Mhm. Ne? So man, deswegen sagt mein Vater ja auch immer, wird er bestimmt auch schon gesagt haben im letzten Podcast, man sollte sich mal einfach so ein Eierfrühstück nehmen und das dann mal mit und ohne Trüffel essen. Und der Unterschied ist einfach, es schmeckt leckerer, weil Trüffel kannst du nicht richtig beschreiben.
Also es ist diese geheime Zauberzutat.
Genau, es ist einfach Zauberei.
Also Jana ist ja, wo wir auch essen gehen, das hat sie eine Zeit lang gemacht, jetzt hat sie ein bisschen damit aufgehört, sie hat überall eine Trüffelpasta gegessen. Und ich glaube...
Ich habe eine Tomatensuppe gehabt.
Mhm. Ich wollte einfach mal ein Vergleichsprodukt haben. Ne? Ich kenne unsere Trüffelpasta und die finde ich unfassbar gut. Ich würde sogar sagen, es ist die beste in der Stadt. Und
gut, dass du in der Stadt gesagt hast.
Und jedes Mal, wenn wir dann irgendwie bei einem Italiener oder so essen gehen, ich sage dann, ja, soll ich es machen?
Kennst du diese Aufzugsfahrt danach, wenn der Trüffel immer wieder hochkommt?
Ja.
Und das ist ja auch Aufzugsfahrt. Ja. Ach so, du meinst, wenn du aufstoßen musst. Ach so, und
ja. Drei Tage danach schmeckt.
Naja, und irgendwie. Wenn du ins Restaurant halt reinkommst und dieser penetrante Trüffelöl-Geruch schon, da denkst du schon so, okay, ich will
nicht. Also ich meine, ich muss da auch sagen, ein bisschen, wenn du wirklich es minimal dosierst, ist es okay.
Da macht die Dosis wirklich das
Gift. Genau, da brauchst du einen Tropfen oder so, weißt du, um nochmal zu intensivieren, weil viele, viele Gäste, mit denen ich auch spreche, die sagen, ja, euer Trüffel schmeckt nicht nach Trüffel, gerade so in der Wintersaison. Wo ich dann sage, aber das ist der Trüffel jetzt, das geht gar nicht anders.
Auf meinen Events genau das.
Ja, aber mein Italiener um die Ecke, bei dem schmeckt die Pasta immer besser.
Das Problem ist, dass viele gar nicht den echten Trüffelgeschmack kennen, sondern halt
nur diese Synthetik,
Aroma, ne? Genau, und dieses Aroma ist 10.000-fach verstärkt in diesen Ölen. Und wenn du dann halt natürlich, ne, so beim Italiener, erst mehr, ne?
Und dann riecht das ganze Restaurant, ein Teller durchgelaufen, 60 Leute sitzen drin, alle riechen nur noch Trüffel.
Ja. Und eigentlich brauchst du wirklich nur ein Müh. Also ich bin kein absoluter Feind von Trüffel, irgendwie gesagt, am liebsten
ich auch nicht.
Künstliche Aromen. Ja. Ne? Ich habe auch hier, haben wir auf dem Tisch einen kleinen Trüffel Honig zum Beispiel, mag ich ganz, ganz gerne, einfach so zum Aromatisieren.
Ach so, du hast ja hier was mitgebracht, da kommen wir ja gleich zu. Ja. Aber da ist richtiger Trüffel.
Da ist richtiger Trüffel drin.
Keine Aromaten. Naja, wir werden das gleich mal probieren.
Probieren wir mal. Nee, weil es gibt halt auch andere Sachen einfach als Trüffelöl, um zu arbeiten. Ja. Das finde ich halt auch so. Ich meine, Trüffelöl, man sagt ja, es ist ja auch nur Fett. Ne? Und bei manchen Sachen, warum muss man für alles Trüffelöl nehmen? Ne? So, deswegen habe ich halt auch zum Beispiel für Käse oder sowas, mache ich dann lieber einen Trüffelhonig und lasse einfach das Öl komplett weg. Oder eine Trüffelbutter mag ich auch einfach.
Was ist denn dein Leibgericht mit Trüffel?
Da muss ich jetzt echt nachdenken. Es gibt so viele Sachen. Aber tatsächlich unsere klassische Trüffelpasta mit unserer Rahmsoße. Also ihr macht es mit Butter, wir machen tatsächlich eine Trüffelrahmsoße. Und viele Leute fragen mich immer, kannst du das überhaupt noch riechen? Kannst du das überhaupt noch sehen? Weil, wie ich schon gerade eben gesagt, 3000 Portionen hintereinander hobeln, also das ist schon viel. Und ich stehe wirklich die ganze Zeit daneben und mir läuft das Wasser im Mund zusammen, weil es so geil riecht und ich weiß halt wie es schmeckt. Ne? So, ja, und ich will eigentlich, jede zweite Portion könnte meine sein. Aber was ich auch sehr gerne gemacht habe, ist eine Trüffelpizza mit Birne, Ziegenkäse und halt einem schönen Trüffelhonig drauf und dann halt eventuell Sommer- oder Wintertrüffel, was halt gerade zusammen
hat. Was da gerade ist. Ja. Was ist dein Lieblingsgericht mit Trüffel?
Mit Trüffel?
Ja.
Hatten wir einen Trüffelschweimer auf der Karte, so ein 64-Grad-Ei mit Knoblauch-Püree und Spinat und dann Trüffel oben drüber.
Geil, okay.
Ja. Ja. Können mich reinsetzen.
Deswegen, jetzt komme ich auf Ideen. Jetzt habe ich auch ganz viele andere Sachen im Kopf.
Trink mal einen Schluck lieber. Warte. So.
Aber ich mag es auch einfach ganz klassische Trüffelpasta.
Ja.
Können wir auch jeden Tag
essen. Immer.
Ja. Also ihr hört das, ne? Falls ihr mal Bock habt, uns zu schreiben, was euer geilstes Trüffelgericht ist und was ihr am liebsten mag, schreibt das in die Kommentare rein. Und vielleicht kochen wir das mal hier nach. Also.
Wird spannend.
Ich kann mich daran erinnern, wir hatten mal Silvester, ich glaube, das war das Corona-Zeit, Silvester, wo wir zu Hause Schnitzel gegessen haben und den Trüffel auf Schnitzel gewandert haben.
Ja, das kann sein. Das verrat doch nicht alles jetzt hier.
Das ist immer bei der Kaviarabend.
Mann, hör auf! Apropos, wir haben uns, weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau.
Also, doch, ich weiß tatsächlich, das erste Mal haben wir uns gesehen während der Internorgau.
Ja, auf dem Sülberg, oder nicht?
Nee, nicht auf dem Sülberg, sondern bei dir im Trüffelschwein.
Oh, das könnte gut sein, ja.
Ja, wir haben nämlich überlegt, wo können wir denn essen gehen? Und dann, ich weiß gar nicht, warum ich auf dich kam. Ich glaube, weil der Frank immer mit dir, also mein Vorgesetzter sagt quasi.
Ja, damals noch.
Damals, ja, theoretisch immer noch, ne? Also ich bin seine Chefin, er mein Vorgesetzter.
Nicht schlecht, diese Konstellation kenne ich nicht, ne?
Und da habe ich dann gesagt, ey, dann lass doch mal einen Tisch im... Oder waren wir nicht sogar bei dir, mussten die irgendwas vorbeibringen? Ich weiß es nicht mehr. Da war irgendwas,
wo ich dann gesagt habe... Nee, ihr habt Trüffel mitgebracht, das weiß ich. Stimmt, da in der Lock- und Lockbox. Ja. Ich hatte keinen Trüffel mehr. Genau. Und dann seid ihr mit 10 Mann reingekommen und habt den gegessen.
Ja, da kann ich direkt so
Teamabend. Damals hast du noch nicht so viel Fisch gegessen. Da hattest du...
Ich esse immer noch nicht sehr viel Fisch, aber...
Du machst halt viel Fleisch?
Ich nehme nur viel Fleisch.
Warum? Du machst kein Fleisch mehr?
Kennt ihr das, wenn ihr Sachen esst und auch mögt, aber wenn du ins Restaurant gehst, würdest du es dir niemals bestellen?
Ja, kenne ich.
Ja, ne? So, also ich sage nicht nein zu Fisch. Ne? Ich liebe Sushi-Thunfisch zum Beispiel. Wenn mir aber ein Thunfisch gegart vorsetzt, dann laufe ich. Ich esse gegarten Thunfisch.
Aber ja, das heißt, du isst nie einen Dosenthunfisch?
Nie, nie. Wirst du mich niemals miterleben. Ne. Und, oder auch Jakobsmuscheln. Ich liebe Jakobsmuscheln, Tatar, Carpaccio.
Nur in rohem Zustand?
Wenn der gebraten ist... Schwierig tatsächlich.
Wenn der gebraten ist, richtig scharf gebraten, in der Mitte komplett noch glasig. Nein, bloß nicht. Nein, das ist Jakobsmuschel, was Großartiges. Die frisch aus der Schale geschlagen, dann scharf angebraten, in der Mitte wirklich glasig und dann vielleicht noch mal ganz leicht mit Sake abgelöscht, sodass die so mit karamellisiert. Junge, Junge, da zieht mir den Schuh aus, da kann ich mich reinlegen.
Ich bin so leider mal viel zu wenig bei Jakobsmuschel.
Ja, das ist so. Weil es gibt ja auch schöne große Jakobsmuschel.
Ja, es gibt schöne große, aber die sind meistens entweder gefroren oder aus dem Eimer und für mich geht nur die frische, weil ich finde, ich weiß gerade die aus dem Eimer, die USA-Ware oder Kanada-Ware, die sind so geschwefelt, mir brennt die Zunge.
Und aber ich finde, wir haben gerade Ware aus Frankreich da, die ist super, die ist auch nicht gecoated, sondern da ist halt wirklich nur eine Schicht Wasser drin.
Das war's, also, wie machen sie die haltbar?
Minus 80 Grad.
Also die sind schockgefrostet. Ja. Ich glaube, ich hatte die sogar schon mal. Die waren gar nicht so schlecht. Die sind so relativ groß. Mhm. Ich glaube, Frank hat mir mal 1-2 Kilo verkauft. Ihr macht ja auch, wir hatten ja das Thema schon, Käse. Ihr macht aber auch extrem viel Wein.
Ja.
Und was ich besonders toll bei euch immer finde, ist eure Gewürzpalette. Mhm. Ihr habt auch eine eigene Marke.
Ja, Gewürzgarten. Tatsächlich sehr, sehr unauffällig. Mhm. Das wissen auch viele immer so. Jetzt die letzten 10 Jahre hat sich langsam rumgesprochen, dass das eigentlich unsere Hausmarke ist, weil wir nur in dem Namen Gewürzgarten eine kleine Tatze versteckt haben.
Mhm.
Liegt ganz einfach daran, es sind super Gewürze, die aber preislich einfach Spaß machen zu kaufen, ne? Weil unsere Gastronomen sind unsere besten Freunde. Und warum sollen wir da wollen wir halt keinen riesen Schnack dran haben, sondern wir möchten einfach, dass sie mit guten Gewürzen versorgt sind und nicht unbedingt plakativ irgendeinen Namen im Hintergrund stehen haben.
Ja, ja,
das ist halt, ne, so, so Schubeck im Hintergrund stehen haben.
Schubeck, das neue Salz für dein Nudelwasser.
Genau.
Als ich das gesehen habe.
Also, haben wir beide dann nicht sogar geschrieben.
Ich habe ehrlich mit damals mit meinem Küchenchef aus dem Trüffelschwein haben wir nämlich auch, während Corona haben wir auch so ein Gewürz gemacht, Gewürz fürs Nudelwasser. Einfach aus Jux und Dallerei, also nur zum Lachen. Boah, aber es ist schon krass.
Aber tatsächlich, wir haben ja unsere eigene Manufaktur und produzieren sehr, sehr viel für Gastronomen, die wirklich Personalmangel haben und halt so eine Signature-Soße oder Gewürzmischung haben und die eventuell einfach im normalen Tagesgeschäft nicht mehr noch produzieren können. Und viele haben das dann halt immer nachts gemacht oder an ihren freien Tagen, ne, damit das wieder in der Woche passt. Und das haben wir für viele Gastronomen übernommen. Mit Label und Etikett. Und manchmal haben wir halt auch so Blödsinnsideen und sagen halt so, oh, wir machen jetzt unsere eigene Gewürzmischung, eigene Soßen. Ich habe ja auch 2 eigene Soßen bei uns. Beides Trüffelsoßen natürlich.
Natürlich. Ich habe mich gar nicht getraut, irgendwas anderes
zu machen. Also anderes.
Ja, genau so ist es.
Na, einmal so eine Cheddar-Soße für Burger und einmal eine Trüffel-Madeira-Soße so für Fleisch. Richtig geil. Aber bei beiden ist noch ein bisschen Butter dran, dann ist noch geiler. Und wir wollten eine Sache, wir hätten sie so gerne durchgezogen. Und zwar hatten wir mal eine ganz, ganz tolle Gewürzmischung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die vorher hieß. Aber die Produktion davon wurde eingestellt. Und dann haben wir das so für einen Freund so nachgebaut, weil er halt gesagt hat, oh, ich hätte so gerne wieder diese Gewürzmischung. Mhm. Und dann haben wir halt aus unserem eigenen Repertoire versucht, diese Gewürzmischung nachzubauen. Die ist auch echt gut geworden. Und haben die dann einfach, weil das auch so ein alberner Typ ist, haben dem sogar ein Etikett entwickelt.
Wie heißt denn die Gewürzmischung, jetzt kommt's?
Finger in Po, Mexiko. Und dann sind dann halt so 3 Affen drauf.
Gibt's die noch im Verkauf?
Ich hab die im Auto, ich muss die euch mal mitbringen.
Finger in Po, Mexiko.
Wir haben halt wirklich überlegt, oh, sollen wir die nicht auch im Verkauf bringen, weil die Gewürzmischung ist echt gut. Aber wir wollen ja nicht politisch werden. Und ich sage, in das Nest setzen wir uns nicht.
Ja, Finger im Po, M, Co. Ja. Irgendwie abkürzen, damit die Politik da wieder rausgehalten
aber wird. Aber wir haben das bei uns tatsächlich auf der Arbeit hinten stehen und sehen es jeden Tag und denken, ach, es wäre so schön.
Ja, also vielleicht kommt es ja doch noch irgendwie auf den Markt.
Vielleicht kommt es auch mal.
Ja. Aber alles zensiert so.
Schwarze Beine. Na, ich bin ein großer Ras El Hanout und Cajun-Gewürzfreund. Mhm. Ne? Das ist so meine Favorites, die habe ich auch immer zu Hause stehen. Ja, ja. Mit Würz ich auch manchmal auch meine Hühnerbrühe, weil ich versuche mich da immer.
Mein Rührei.
Rührei geht ja auch sehr Rührei gut.
Rasse, Herr Not, buh.
Ja, buh.
Geil.
Ne, wir essen ja viele Eier, gerade weil die Oma von Jana, die hat eigene Hühner und dann versuche ich da immer so viele Eier wie möglich abzustauben, weil die schmecken so geil, weil ja, die Hühner alles zu fressen kriegen, ja, da wird geil. Alles wird Fleisch, Salat, alles reingeschmissen. Die
Oma kann das immer gar nicht verstehen, ja, die schmecken doch so wie alle Eier. Ich
sag, nein, ein gutes Ei ist tatsächlich inzwischen ziemlich schwer zu bekommen.
Total,
ja. Also brauchst du echt tolle Bauern oder eben deine eigenen Hühner,
ja,
um geile Eier zu kriegen.
Und selbst wir haben ja mittlerweile, wir haben ja normalerweise keine Frischprodukte oder ähnliches, die man jetzt so einfach im Supermarkt kaufen kann. Aber in Corona hat sich das irgendwie so entwickelt, dass wir halt immer so alles für den täglichen Bedarf da haben, dass wir die Leute aus unserer Umgebung und auch unsere Mitarbeiter, dass sie sich nicht nochmal 5 Stunden in die Stange stellen müssen und mit
irgendeiner
Art und was, konnten die dann immer alles bei uns. Wir haben dann immer kiloweise Obst und Gemüse aufgestellt. Und was tatsächlich übergeblieben ist von diesen ganzen Geschichten, sind Eier.
Echt? Habt ihr Eier?
Wir haben immer noch Eier, weil das der Bauer bei uns um die Ecke ist. Mhm. Und das sind einfach gute Eier. Ne? Ja. Und da sind wir immer froh, dass wir halt wissen, okay.
Die verschickt ihr auch?
Die verschicken wir auch, wenn die mal jemand bestellt. Das passiert nicht oft, weil das ist ja auch so ein Produkt, womit man uns nicht in Verbindung bringt. Bachteleier, ja. Halt ganz normale Haushaltseier vom Bauern nebenan.
Aber es sind da wahrscheinlich Bio-Demeter, was ist das?
Nee, tatsächlich noch nicht mal. Weil Bio-Demeter, das sind Sachen, die wir halt mit Lizenzen holst. Das ist halt, wie gesagt, der Bauer.
Du musst auch als Vertriebler dann auch eine Lizenz dafür haben, das zu vertreiben.
Ja, also wir haben eine Bio-Lizenz. Oh, das ist auch der Wahnsinn. Müsst ihr euch mal wegtun. Das ist eine Geschichte, die ich auch immer wieder gerne erzähle, was für mich auch so keinen Sinn macht. Wir sind biozertifiziert. Mhm. Der Hersteller der Produkte ist auch biozertifiziert. Mhm. Aber manchmal müssen wir über einen Zwischenhändler gehen. Mhm. Und wenn der Zwischenhändler nicht biozertifiziert ist, dann ist das Produkt automatisch nicht mehr Bio.
Das gibt doch gar keinen Sinn.
Ja, und wir haben schon mehrfach die Situation gehabt, dass wir das Bio-Zeichen von einem Produkt wegstreichen mussten.
Weil
der Zwischenhändler keine Zertifikat hat.
Ja,
genau.
Scheiße. Nein, ich begreife es einfach nicht. Aber warum? Ein Zwischenhändler ist ja quasi richtig, nur ein besserer Lagerist.
Genau.
Ja. So was, er hat doch mit dem Produkt nur.
Aber vielleicht lagert er es nicht bio.
Ah ja. Okay. Es ist interessant.
Ich glaube, mit den ganzen Zertifikaten ist auch so Fluch und Segen zugleich.
Ja, das ist aber, ich kann euch eine kleine Anekdote erzählen. Ich war in Israel, habe das Land da durchgeguckt, habe da ein paar Freunde und ich sag mal, da hinten stehen noch Schweine, das darf doch gar nicht. Sagt er, auf dem Heiligen Land dürfen die Schweine nicht stehen. Aber wir haben einfach Paletten drunter gebaut. Und dann stehen sie nicht auf dem Heiligen Land.
Wahnsinn.
Also darf man wirklich, bitte Leute, es ist wirklich nur ein Scherz. Wow. Also, okay, aber es ist echt ganz witzig, weil es gibt für alles eine Lösung. Ja. Ne? Ich will nur das sagen.
Also ich finde ja auch sowieso diese ganze Bio-Geschichte, ne? Eigentlich solltest du Strafen kassieren, wenn du nicht Bio arbeitest und nicht umgekehrt.
Genau, so sehe ich das auch. Aber ich finde, diese Auflagen sind alle, also, ich finde, mit wie vielen Bauern spreche ich, oder habe ich schon gesprochen, und das wird denen das Leben so schwer gemacht. Ja. Und ich finde das so schade, weil die Leute, die stehen da, die geben sich so viel Mühe. Viele sagen einfach, wir wollen diese Zertifikate, weil das Schweinegeld ist.
Ja.
Wir arbeiten doch schon so. Ja. Wir produzieren schon tolle Sachen. Wir kümmern uns um unsere Tiere. Wir kümmern uns um unsere Erde.
Streicheln die.
Ja, also das sind so Sachen. Das
ist ja bei vielen Winzern auch so, ne? Wir gucken, wie viele Winzer wir schon im Podcast hatten, wo wir auch über diese...
Die immer wieder auch dasselbe erzählen. Ja. Und es ist so schade, weil wir hätten viel mehr tolle Produkte. Ja.
Wenn diese ganzen Sachen, aber jetzt werden wir viel zu politisch, habe ich das Gefühl.
Ah, da wolltest du doch hin, mein Schatz. Jetzt hauern dich.
Nee, aber tatsächlich. Ach, aber alleine generell, es gab ja auch so viele Auflagen, die jetzt neu gekommen sind. Also was heißt jetzt neu? 2017 war das, glaube ich, wo du dann wirklich die gleiche Schriftgröße, die gleiche Abstände, die gleiche Reihenfolge von Sachen, Inhaltsstoffen, die da rein sind. Wir haben so viele Produkte verloren.
Ja,
es war einfach die Manufakturen, so, nicht das Geld. Nein, die haben nicht das Geld dafür, hinzugehen und jemanden zu beauftragen, der guckt, dass die Sachen alle da richtig stehen. Weil egal, wie du machst es erstmal falsch.
Ja.
Dir wird da auch nicht geholfen.
Früher hast du ein Etikett genommen, hast mit handschriftlich und
genau
geschrieben.
Erdbeermarmelade.
Oder
Konfitüre. Verdammt, was ist es jetzt?
Es ist ja tatsächlich sehr schade, dass das so ist. Du hast uns aber noch zwei Stücke Käse mitgebracht, vielleicht, weil ich gucke da ja schon die ganze Zeit, wie läuft die Sommer. Ja, es riecht gut und es sieht schon so kristallig aus da.
Nee, tatsächlich überhaupt nicht
kristallig. Ist es nicht, nee, weil es sieht so aus.
Nee, das ist ein Unfall gewesen.
Das ist ein Unfall gewesen.
Also, das ist der
Urgestein. Er heißt Urgestein, ist aus der Schweiz, ist ein Schweizer. Und darf ich ein Stück einfach mal so
mach mal. Schaut einfach auf sein Gesicht. Schaut auf sein Gesicht, wenn er es isst.
Warum?
Wirst du gleich sehen.
Werde ich mein Gesicht verziehen, oder?
Okay, dann müssen wir die Sequenz rausschneiden und dann hältst du als Real
auflegen. Schau so, es ist ein überraschender Käse.
Hm, ja, ich muss erstmal hier, ich bin ein bisschen langsam mit Schneiden und so, ne? Wisst ihr ja. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja.
Eigentlich müsstet ihr noch so ein
kleines. Es ist tatsächlich. Du erwartest die Konsistenz,
ne? Nee, überhaupt nicht.
Und lecker.
Geil, ne?
Die Schläge.
Also ich habe den jetzt auf der Messe auch tatsächlich das erste Mal probiert, weil ich war,
und das schmeckt so molkig.
Oh, saftig.
Ja.
Richtig saftiger Käse. Boah. Das erwartest du einfach überhaupt nicht. Ich habe nur gesehen, so, als wir die
aufgestellt haben. Ich dachte auch, dass er eher trocken ist.
Was sind denn das für Schlieren?
Aber was, erzähl doch mal über den Unfall. Also, kennst du die Geschichte?
Ich kenne tatsächlich die Geschichte. Dieser Käse ist durch einen Unfall entstanden. Und zwar normalerweise, wenn man halt das Lab herstellt, also ne, die Milch anfängt zu rühren, sodass sich halt die Molke von der vom Käseteig trennt quasi, muss man der Milch danach noch eine Zeit zum Ruhen geben. Ja, also das heißt, die Maschine wird angestellt, dann wird eine halbe Stunde gerührt und in den Käsereien ist es dann so gang und gäbe, dann wird die Maschine ausgeschaltet und dann machst du eine Mittagspause. Mhm. Und der Azubi hat vergessen, die Maschine auszuschalten, als er in Mittagspause gegangen ist.
Cooler Mann.
Ja, das ist aber immer eine Geschichte. Und dann kamen die halt wieder und haben gesagt, ach nein, ne, das konnte das gar nicht ruhen, aber wir können die Milch ja jetzt nicht einfach wegschmeißen. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal einen Käse draus. Und da ist dann
das entstand
dieser dann. Käse daraus entstanden. Und die haben dann auch gesagt, so, ach, das ist aber eine witzige Konsistenz. Und der schmeckt ja super, ne? So, und
ja, die Konsistenz finde ich auch
super. Ich habe nämlich richtig Sorge gehabt. Wir haben ein ganz tolles Käseteam, wie gesagt, Käse Mats und Käse Kati. Und wir sind die Firma Bosfood und bei uns gilt die Regel, mehr ist mehr. Und ich habe sie dann so gefragt, wie viele Käse nehmen wir denn mit auf die Messe, ne? Und die Käse-Kati sagt so, 5.
Nein.
5? Okay. Und dann auch noch alles schnittfeste Käse. Und normal, wenn man an Käseplatte denkt man immer an die zerlaufen und die Stinker und die witzig aussehen. Mhm. Und ich war schon so ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, als wir dann so auf die Messe gefahren sind. Ich so, okay, wir haben 5 Schnittkäse dabei und einen Cheddar und einen Blusteten. Ja. Und dann stand ich da und gesagt, so, dann probiere ich die jetzt alle mal. Und dann probiere ich diesen Urgestein. So, was sind das da für Schlieren? Und probiere das Ganze so und denke mir so, okay, die hatten einfach vollkommen recht. Das ist großartig. Ja. Gott sei Dank haben wir den mitgenommen. Und auch die Leute auf der Messe waren auch absolut hin und weg, gerade von dem Käse. Und das ist halt wirklich so was Neues, so was man einfach mal den Gastronomen oder einfach Foodliebhabern mal mit an die Hand geben kann.
Und das ist auch einfach eine tolle Überraschung. Ja. Ne? Weil, was Kirill vorhin sagte, das sieht eigentlich aus, als wenn da schon so Kristalle drin sind.
Mhm. Aber es sind gar keine
dann Kristalle. Dann denkst du ja so, ne, du hast dieses
dieses Crunchy, was du vom Parmesan kennst.
Was du vom Parmesan kennst und dann nimmst du das im Mund und das ist so total smashy und weich und butterig und einfach komplett so eine Überraschungskiste. Ne?
Total. Ja. Und dann haben wir noch die Barbara dabei.
Aber warte, neue Frage. Wie injekt man dann so einen Käse? Also wie?
Da haben wir halt wirklich unseren Käsematz und unsere Käsekarte.
Die suchen dann auch explizit wirklich
Die sind auch für den Einkauf, die machen alles, was das Thema Käse angeht. Die machen auch Seminare nach draußen für unsere Kunden. Und der Käse Matz, der ist schon, sagen wir mal, der hat schon die Ü60 und hat halt auch extrem viel Erfahrung und hat halt auch extrem gute Kontakte, weil der schon sein schon die letzten Jahrzehnte im Thema Käse, der war auch selbstständig damit. Und der kennt halt auch die geheimen Sachen und der kennt die Geschichten dazu. Und der bringt uns dann immer wieder Käse mit, wo wir sagen so, noch mehr?
Weißt du, jetzt...
Und dann probieren wir den und sagen, okay, ja, richtige Entscheidung, Mann. Du bist der Knaller.
Wie viele Käsesorten habt ihr aktuell?
Weißt 180, glaube ich.
Oh, lala.
Ja.
Oh, habe ich nicht. Ich dachte, so bei 50.
Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Ja. 50. Wir haben, deswegen, wir sind auch so, jede Woche kommt eine neue Liste und, ist das wieder Käse da zum Probieren? Klar, wir haben halt auch eine kleine Menge an veganen Käsesorten, weil halt einfach danach gefragt wird. Die einen sind mehr oder weniger auch gut, die anderen... Für die, die halt keine Milch dürfen. Weil das Alter natürlich.
Wir lassen das so stehen.
Ja. Aber es ist wirklich immer, immer spannend. Und da sind auch Witze. Wir haben einen Käse, den habe ich gesehen und ich dachte so, ist das vegan? Das sieht vegan aus. Und er so, nee, das ist richtiger Käse. Der war so ganz braun und sah aus wie Gummi. Und ich so, Ich weiß nicht, ich habe
Angst. Das ist ein norwegischer Käse.
Ja.
Der karamellisiert. Ja, kenne ich. Ja. Wie heißt er denn?
Das ist halt auch so ein deutscher Käse. Ne? So, das ist genauso wie man deutsche Rillettchen macht.
Ich kenne den Käse. Ja, ich habe damit schon gearbeitet.
So eingekochte Kondensmilch quasi.
Genau.
Ne? Und das heißt, das ist so ein richtig karamelliger Käse. Der schmeckt wie so ein Karamellbonbon mit Käsegeschmack.
Kannst du nicht so viel davon essen.
Ja, nee, aber es also war wirklich...
Wie heißt der denn, verdammte Scheiße? Ich komme gerade
nicht drauf. Ja, ich hab's auch tatsächlich gerade vergessen.
Ja, ja.
Und ich dachte kurz, das ist Kamelkäse. Ich
google das mal.
Weil ich habe mal eine Kamelschokolade tatsächlich gegessen und die sah auch halt so aus von der Farbe her und hatte auch so ein bisschen den Geschmack von so einer eher Dulce de Leche als einer normalen Vollmilchschokolade. Ja, die hat einfach einen viel höheren Fettgehalt haben.
Kamelmilch.
Getos.
Getos?
Ja, das ist der hier.
Mhm. Aber wie sieht der aus?
Der sieht aus wie so ein Karamell. Wie duale Butter.
Ich meine, wir haben den gut. Ich bin mir aber auch gerade nicht.
Aber Getos und damit haben wir mal ein Gericht gemacht. Aber das, ich muss gestehen, also das ist nicht unbedingt mein Favorit.
Nee, aber es ist abgefahren.
Es ist verrückt, ja. Es ist verrückt. Nee. Was hast du? Der zweite Käse?
Das ist die Barbara, das ist ein milden Gerade. Barbara. Die letzten drei Tage ich auch immer nur Barbara. Aber das ist ein milden gereifter Käse und den habe ich mir tatsächlich kurz vor der Messe, habe ich mir mal ein Stück davon geholt, weil ich ja wissen wollte, womit arbeite ich hier und die Kati so ultra begeistert davon war, unsere Käse-Kati. Und das ist so ein richtig schöner, würziger, cremiger, sowas willst du haben, wenn du abends auf der Couch sitzt, ne? Das ist so die Barbara für zu
Hause. Super cremig.
Super viel Schmelz. Und es wird immer mehr. Es wird immer mehr.
Es wird wirklich immer mehr. Ja. Aber extrem geil. Also nicht unangenehm mehr, sondern.
Genau, so wie man
es einfach
wünscht. Es wird immer leckerer.
Ja, es wird leckerer. Ich könnte mir vorstellen, in so einer geilen Veggie-Bulette innen drin, weißt du, wenn du das da reinmachst.
Ja.
Genau. Und der Honig, das Ding auch. Ich habe jetzt den
Honig. Gerade diesen Trüffelhonig aufgemacht.
Ja. Ich liebe das. Ich bin ein riesen Trüffelhonig-Fan. Wie gesagt, wenn ich mit.
Also ein bisschen Aroma wird aber drin
sein. Ja,
also
auf jeden Fall.
Ganz minimal.
Ja, aber,
ich mag das. Aber es ist super, super cooler, super geiler Stoff.
Ja.
Wo kommt der überhaupt her?
Das müsste Italien sein.
Oh, die Italiener, ne?
Ja.
Die und ihr.
Aber ich finde es eine Kombi. Das ist süße von Honig.
Ja, und dann eine salzige, cremige vom
Käse. Italien, ja.
Und wie gesagt, mein absoluter Geheimtipp, das ist ein Gamechanger, so eine Pizza.
Hat auch nur 80,8 Gramm Zucker.
Ja. Es ist halt Honig, ne?
Verdammt.
Schon mal Honig und Zucker gegessen?
Nee.
Fies muss das sein.
Mhm. Wie fies muss das sein? Aber in der Kombination mit dem Käse...
Bestimmt super.
Nee, es schmeckt total geil. Nein, wirklich, das meine ich ernst.
Ja,
es schmeckt total cool.
Deswegen finde ich absolut unterbewertetes Produkt Trüffelhonig.
Trüffelhonig, ja.
Feiere ich schon seit Jahrzehnten. Benutze ich eigentlich.
Habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich gestehen. Das
macht keiner auf dem
Schirm. Das könnten wir ja für unsere Käseplatte mal nehmen.
Ja.
Total super.
Wir hatten auch mal, wir haben ja ganz, ganz tolle Senfsoßen auch für den Käse.
Ja, ich habe von euch die rote, die eure eigene Marke, glaube ich.
Und das ist so langweilig, sage ich dir.
Nee, finde ich überhaupt nicht.
Warte ab. Wir haben, weil ich habe mich ja wirklich fast durch unser komplettes Sortiment schon gefressen. Ich bin ja jetzt auch schon seit 12 Jahren dabei und seit 33 Jahren bin ich die Tochter meines Vaters.
Bist du sicher, dass 33?
Ja, schon 33 Jahre. Und
wann hast du angefangen zu zählen? Komm, ein bisschen dummer Sprüche bei mir bist du doch gewohnt.
Nee, aber das heißt, er hat auch immer viel mit nach Hause gebracht. Ne? Also ich kam schon sehr, sehr früh mit unseren Produkten in Berührung. Und wenn Leute uns was verkaufen wollten, was wir wiederum verkaufen sollten, hatten wir das auch immer erstmal zu Hause. Und dann wurde das da groß vom Papa getestet. Und ich habe da auch schon immer mal mitprobiert. Und wir haben so geile Senfsoßen, weil jeder kennt halt Feigensenfsoße. Ja. Ganz klassisch und traditionell zum Käse. Aber es gibt noch so viel andere. Es gibt noch Birne, es gibt Amarena-Kirsche, Traube, Tomate. Jetzt, ich glaube, die haben sogar Ananas und solche Geschichten. Also, und das dann mal in Kombination mit Käsesorten.
Ja.
Das ist richtig brutal.
Also, aber da musst du, also man muss einen sagen, warum Feigensenfsoße? Weil die einfach universell ist.
Genau.
Tatsächlich. Wenn du dann aber spezieller wirst, nicht alle Käsesorten gehen dann damit. Mhm. Oder manche Käsesorten sterben sogar geschmacklich dadurch. Weißt, es ist die Balance ist dann nicht. Und diese Feigensenf, was alle kennen, die sind hellen.
Süß, fruchtig,
leicht scharf.
Ja. Genau. So.
Und deswegen, ich mag zum Beispiel ja sehr gerne den Trester-Senf. Ja. Der geht auch wirklich zu fast allen Käsesorten. Ja. Da arbeite ich auch immer wieder gerne mit.
Dill finde ich auch super, tatsächlich.
Dill mögen so viele nicht. Ich verstehe es überhaupt. Ich liebe auch Dill. Es
gibt nichts Besseres als Dill. Dill und Mayonnaise.
Dill und, nee, also es gibt nichts Besseres als Dill. Doch, Koriander.
Ach, ich mag kein Koriander.
Oh, ich liebe Koriander. Oh, Koriander, Thai-Basilikum. Nee. Gut, so asiatische Küche sowieso, mag ich ja sowieso sehr, gell?
Also wenn wir uns zu Hause mal belohnen wollen, also dann kocht tatsächlich auch mal mein Freund. Und da gibt es halt immer Eggies. Wir nennen sie Eggies.
Was sind Eggies?
Eggies sind Brioche-Brötchen mit zwei Spiegeleiern drauf und darauf kommt dann ein Haufen Dill und dann noch irgendeine geile Soße und Abfahrt. Das war's.
Kein Käse?
Kein Käse. Lieber eine Hollandaise.
Ah, ja, jetzt fängt mal wieder eine Sprache. Ja.
Aber der Dill darf halt nicht fehlen.
Ja,
Dill auf Ei.
Ja,
du, vielleicht noch ein bisschen Kreuzkümmel sogar.
Ja, Kreuzkümmel bin ich dann wieder raus, weil das ist mir zu intensiv dann immer. Aber bei Dill, du, ja. ich komme aus einer Familie, da war Dill, glaube ich, ich weiß gar nicht, in der Muttermilch schon drin.
Aber das hört sich auch so toll an.
Dill. Hey, Dill.
Bob Dill.
Ja. Du, Dill. Nee, es ist total krass, es ist spannend. Ich glaube, wir könnten heute den ganzen Tag reden.
Der 24-Stunden-Podcast.
Der 24-Stunden-Marathon-Podcast.
Wir haben 24 Stunden Wein. Schon überlegt, ob wir mal so einen Live-Podcast machen. Aber da sind wir noch am Überlegen, wann und wie. Ne?
Und mit wem.
Du musst ja auch eine Vorankündigung machen, dass die Leute Zeit
haben. Aber mit ganz vielen. Immer so ein Single-Slot immer nur einbauen.
Stimmt, und dann immer so ein fliegender Wechsel.
Ja, ja, das total. Ist auch witzig. Ich werde nach 3 Stunden nicht mehr reden können.
Ja, ihr müsst dann durchhalten. Ja. Erste Stunde, zweite Stunde, dritte Stunde.
Dritte Stunde gibt es dann nur noch Wasser.
Irgendwann sieht man nur noch so deine Cappy hier so.
Ja. Die Cap, nee, ich mache das, weißt du, wie in der Schule, Buch aufstellen, Cap drauf und dann.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, in Wirklichkeit ist er gar nicht mehr da.
Ja, ja, das ist, ja, es ist wirklich total spannend. Es ist auch total vielfältig, weil es einfach so viel zu entdecken gibt. Immer, es wird nie langweilig. Es wird einfach nie langweilig. Natürlich gibt es auch monotone Arbeiten, die auch du wahrscheinlich hast. So wie nein? Mm-mm. Nie.
Tatsächlich.
Ich erinnere dich dran, wenn wir das nächste Mal telefonieren.
Nee. Es gibt eine Sache, für diesen Satz bin ich meinem damaligen, ja, was heißt Ausbilder, unserem heutigen Verkaufschef, Kerstin Rino, super Typ. Ich bin ihm so, so dankbar dafür, dass er einen Satz mal zu mir gesagt hat, weil er sich halt unfassbar bewahrheitet hat und ich da auch so ein bisschen drauf geachtet habe. Als er mich in Verkauf eingeladen hat, hat er gesagt, weißt du, was das Schöne hier ist? Wir sind hier, arbeiten mit so vielen Firmen und Partnern und alles zusammen. Und ich sagte, kein Tag ist wie der andere. Wir stehen jeden Tag vor neuen Herausforderungen und machen jeden Tag irgendwie was komplett anderes. Und deswegen macht es das einfach super leicht, hier zu arbeiten. Und er hatte vollkommen recht. Kein Tag ist wie der andere.
Nee, es ist auch kein Tag. Also wenn du eine Gastronomie hast, ist auch kein Tag wie der andere. Es ist völlig unmöglich.
Ja.
Weil ständig irgendwas anderes. Du hast auch ständig, was ihr an Firmen habt, haben wir an Gästen.
Ja.
Wir haben ständig neue Personen vor der Nase. Was heißt vor der Nase?
Wir lieben grün.
Ja, essen einfach. Ja, genau. Also heute bin ich vegan. Morgen können Sie mir die Ente aber auch rosa braten.
Ja, genau. War das nicht bei euch, dass ihr einen Kunden, ich weiß gar nicht, irgendwer hatte einen Gast oder nee, das war eine andere Bekannte aus Frankreich tatsächlich. Die hatte einen Gast, der ist jeden Tag gekommen und hat halt pro Tag immer nur eine Farbe gegessen. Wirklich. Das heißt, das musste dann halt ein Gericht sein, das komplett orange ist.
Aber.
Ja, oder also ein Gericht sein, was komplett grün ist.
Wusstest du die Farbe vorher? Also, nee, der kam und sagte dann einfach.
Der kam tatsächlich das erste Mal und da hatte er Glück. Der hatte nämlich rot bestellt und es war rote Bete auf der Karte. Und da kannst du natürlich relativ schnell ein komplettes Gericht rauszaubern, was komplett rot ist.
Ja, ne? Natürlich.
Aber der kam dann am nächsten Tag und sagte, ich hätte gern orange.
Weißt du, ob das so eine Kopfsache von dem war oder hatte das wirklich mit einer Ernährungs...
Ich weiß.
Was hat das dann mit einer Ernährung zu tun?
Wir hatten auch mal einen Gast, der hat auch gesagt, ich kann nur Grünzeug essen. Also nur grüne Lebensmittel, ne? Spinat, Bohnen, weiß der Geier,
was da geil drin sein.
Und bei dem hatte das aber nichts irgendwie mit dem Kopf oder so zu tun, oder das war kein Spleen, sondern der hat es wirklich im Sinne von irgendeiner Ernährungsumstellung gemacht.
Ich höre das tatsächlich zum zweiten Mal in meinem Leben, dass jemand, es gibt ja eine Köchin, ich weiß gar nicht, wo die sitzt, die kocht ja auch komplett nach Farbe, die Gerichte, ne? Zum Beispiel nur ein gelbes Gericht, nur ein grünes Gericht, aber im Menü, ne? Sie hat dann unterschiedliche Farben. Das ist, glaube ich, aber so die Stilistik. Aber dass jemand durch
Vielleicht die... Ich war ja da zum ersten Mal. Und hat gedacht, das ist überall so, dass man nach Farbe bestellen kann.
Ich hätte gern die 21 in grün.
Ja, das geht nicht. Die 21 ist rot. Den können wir nicht grün machen.
Ja, das ist... Aber hier, also es gibt, glaube ich, so viele Anekdoten. Es gibt so viel zu erzählen. Die Gastronomie und... Jeder Gast, der die Gastro auch wirklich liebt und tolle Produkte liebt, ist, glaube ich, in unserer Runde der richtige Gast.
Absolut.
Du bist heute absolut der richtige Gast. Danke für die Unterstützung aus dem Off vorne. Nicht mehr im Off.
Nächste Woche wieder.
Nächste Woche. Sehr schön, dass du dabei bist.
Ja, genau. Ich dachte so, komm, weißt du, bevor ich dich dann überrolle da mit meinen Fragen.
Und immer näher rutscht.
Ja, genau. Ich habe Bogen. Eine letzte Frage habe ich noch an dich.
Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt darfst du auch gespannt
sein. Trommelwirbel, ohne auf den Tisch zu schlagen.
Verrat doch nicht immer alles. Jetzt bist du ja mit deinen Schwestern die neue Generation Bosfood. Die Bosianer wie ich. Die Bosianer, das hört sich immer ganz witzig an. Was macht ihr jetzt? Werdet ihr was anders machen? Oder was wollt ihr anders machen?
Also tatsächlich, wir hatten ja jetzt schon 2 Jahre Zeit, um uns da wirklich drauf vorzubereiten und haben eigentlich schon die letzten 2 Jahre die Leitung da mit übernommen. Wir haben ja noch einen Geschäftspartner, den Tobias Bosch, der ist unser Geschäftsführer und er muss sich mit uns 3 Mädels rumschlagen.
Ja,
und muss auch in eine neutrale Bank rein, aber der Typ ist wirklich... Spitzenklasse und
du weißt nicht zu viel denn, ne? Weißt du?
Doch, da kann man nur loben tatsächlich. Und wir sind wirklich, wirklich gespannt, weil er halt auch total von neuen Ideen sprudelt und ihm ist eine Sache sehr, sehr wichtig, die uns auch extrem am Herzen liegt und das ist wirklich dieses Familienbetrieb. Wir sind ein Familienbetrieb, wir haben ganz viele Familien bei uns arbeiten. Unsere Leute sind teilweise, Frank, dein Spezi, ne?
Frank kenne ich auch. Frank kenne ich auch. Frank kenne ich, glaube ich, sogar einen Tacken länger als Ralf.
Ja. Der hat jetzt 20-Jähriges gehabt. Das ist bei uns gang und gäbe. Wir feiern jedes Jahr 20-Jährige, 10-Jährige, dieses Jahr sogar ein 30-Jähriges.
Nicht für euch.
Weil wir halt auch einfach darauf eingehen, dass es allen gut geht. Wir möchten unsere Mitarbeiter so behandeln, wie wir gerne als Mitarbeiter behandelt werden möchten und haben in den letzten 2 Jahren schon an sehr, sehr vielen Schrauben gedreht, dass es einfach für alle besser wird. Also hier und da gibt's ja immer mal Probleme in jedem Betrieb und wir hatten es tatsächlich mit Überstunden. Wir hatten viele, viele Überstunden, die echt vermeidbar waren und da haben wir an vielen Schrauben gedreht, sodass wir dieses Jahr das erste Mal seit ich weiß nicht wie vielen Jahren in der Saison nur 3 Überstunden machen mussten an einem Tag. Und normalerweise haben wir in der Saison, da kommt halt alles aufeinander, Weihnachten, alle bestellen, es sind die großen Events, es sind die großen Caterings, es sind die Weihnachtsfeiern und da werden wir wirklich auseinandergenommen 2 Wochen. Also das Telefon klingelt ununterbrochen. Wir verschicken, glaube ich, bis zu 40 Tonnen Ware am Tag, bis zu 2500 Aufträge.
Wie groß ist euer Team? Wie viele Mitarbeiter?
Wir haben jetzt 220 Leute.
Wow.
Ja.
Der Familienbetrieb. Aber bei uns, hat sie schön gesagt, also muss man auch sagen, so, da sind wir wieder politisch, bei uns arbeiten viele Familien.
Ist wirklich so. Also wir haben Leute da, die haben halt jetzt eine Familie, Da ist der Vater, hatte jetzt sein 20-Jähriges bei uns und die Töchter hatten beide schon 10-Jähriges.
Aber das musst du erstmal schaffen, mit so vielen Mitarbeitern, dass du diesen familiären Charakter beide beeinst und sagen kannst.
Das spricht immer für den Betrieb. Ja. Das muss man einfach so sagen.
Familienbetrieb, wir halten zusammen und 220 ist eine Menge, ne?
Das stimmt. Und jeder kennt sich auch irgendwie. Also ich habe kein Problem damit, durchs Lager zu laufen und alle mit Namen zu grüßen. Ja. Ich habe aber auch in Corona ganz viele Corona-Tests bei denen gemacht. Musste dann immer den ganzen Namen aufschreiben.
Also ein Vorteil eigentlich, ne?
War super, tatsächlich. Corona, ich konnte jeden einmal richtig kennenlernen.
Bis tief ins Innerste. Ja.
Nee, aber es ist wirklich schön und wir versuchen halt eigentlich nur, also das Klima im letzten Jahr, das ist unbeschreiblich. Wir haben wirklich gesagt, es war so das Jahr der Teams. Die Teamleiter haben sich unfassbar bemüht einfach. Und jetzt nach 2 Jahren trägt das halt echt langsam so ein bisschen Früchte, dass die Leute auch auf uns zukommen, offen und sagen, wir hatten echt Sorgen. Aber ihr macht das toll. Da geht mir das Herz auf und da fühle ich mich schon fast zu Unrecht bestätigt. Ne? So.
Aber es ist doch eigentlich mit die tollste Bestätigung.
Ja, ja, das heißt aber auch wiederum, du darfst ja nie auf, nie stehen bleiben, sonst hast du Rückstand. Ne? Das heißt, die Leute erwarten das ja auch in Zukunft. Immer weiter, das muss immer weitergehen und ich arbeite mit euch schon sehr lange zusammen und wir sind auch mittlerweile nicht nur Geschäftspartner, sondern auch Freunde geworden. Mit deinem Vater bin ich schon sehr lange befreundet. Ich wünsche ihm eine tolle Rentenzeit.
Die wird er haben, ohne Probleme.
Ich bin mir sehr sicher, so lange wie ich Ralf kenne. Er weiß immer aus seiner Zeit etwas Tolles zu machen.
Ja.
Aber dir und deinen Schwestern wünsche ich auf jeden Fall ein immer wieder tolle Erfolgserlebnisse.
Ja.
Und tatsächlich nie aufhören zu strampeln, wie der Frosch in dem Eimer mit der Milch. Wer aufhört zu strampeln, geht unter. Wer weiter strampelt, kriegt ein Stück Butter und kann rausspringen. Das ist die Geschichte, die mein Vater mir immer erzählt hat. Und deswegen habe ich auch nie oder versuche nie aufzustrampeln. Manchmal ist es anstrengend, aber so ist es nun mal. Aber nichtsdestotrotz, durch meinen Job lerne ich solche Menschen wie dich kennen. Da habe ich meine Frau kennengelernt. Und ganz, ganz viele andere tolle Menschen noch. Und ich glaube, da haben wir eine tolle Zeit, tolles Leben. Und haben so viele Dinge in unserem Leben schon gegessen und getrunken. Ja. dass uns nie langweilig wurde und manchmal sogar ein bisschen schwindelig.
Ja. Nee, tatsächlich, das ist auch, viele Leute fragen mich immer so, wie ist das eigentlich, in solche Fußstapfen zu treten? Ne, so,
mach deine eigene.
Fühlst du dich damit überfordert oder auch viele Generationen möchten ja gar nicht das weitermachen, was die Eltern zum Beispiel aufgebaut haben. Aber für uns war es halt super einfach. Weil in der Szene, in der wir arbeiten, wir können halt sagen, unser Leben ist Genuss. Und gibt es was Schlimmeres, Schöneres eigentlich?
Es gibt nichts. Es gibt nichts Schlimmeres und nichts Schöneres. Nein.
Und auch es ist ja auch eine der reinsten Arten der Belohnung. Ne? Gutes Essen, gute Gesellschaft, guter Wein. Ne? So, es gibt nichts, keine einfachere Möglichkeit, als sich selbst zu belohnen, als sich was Geiles zu essen am Ende des Tages zu kochen und sich hinzusetzen, dazu noch eine Flasche Wein zu trinken oder ähnliches. Und wer will denn nicht damit arbeiten? Jetzt mal ehrlich.
Es gibt Menschen, ich sage es dir ganz ehrlich,
die sind spaßbefreit,
die haben dann andere.
Darf man die dann noch Menschen nennen?
Ja, darf man durchaus. Also
jeder Mensch muss essen.
Jeder Mensch muss essen, das ist korrekt, aber für manche ist es Nahrungsaufnahme und für manche, für solche wie uns zum Beispiel, ich bezeichne das für mich immer wieder als Genuss. Es ist jetzt nicht so, dass ich immer nur Trüffel und Kaviar esse, das denken ja ganz viele immer.
So ein Brathähnchen von der Pommesbude nebenan.
Ja, Brathähnchen, gut, das muss ein Miral sein, natürlich.
Ja, pass auf, wahre Geschichte. Als mein Papa 50 wurde, ich liebe es, das zu erzählen, weil es einfach so wahr ist, weil mein Vater ist halt nicht der abgehobene Trüffelboss oder sowas, sondern er ist einfach ein Dude wie du und ich von nebenan. Ne? Und an seinem 50. Geburtstag habe ich ihn gefragt, was möchte er denn zu Abendessen, sollen wir irgendwas organisieren oder so. Und er hatte schon natürlich einen großen Abend mit seinen engsten Freunden geplant, wo es auch alles gab, ne, Kaviar, Austern, Gänseleber, alles, was das unser Repertoire quasi hergibt. Aber das war halt ein paar Tage später und an seinem wirklich 50. Geburtstag haben wir uns ein halbes Hähnchen und Pommes aus der Pommesbude nebenan, Delmes, ihr seid spitze, geholt, ne, weil bei Delmes gibt's nämlich nicht Pommes mit Mayo, sondern Mayo mit Pommes.
Geil.
Und wirklich großartige halbe Hähnchen. Und mein Vater ist der glücklichste Mensch, wenn er so ein bisschen Pommes, Mayo und Hühnchen hat. Pommes können sogar wegbleiben.
Ich kann dir sagen, deswegen verstehe ich mich, glaube ich, so mit deinem Vater. Bin ich eben auch mit so einem Gockel bin ich einfach total glücklich. Total.
Manchmal sind die einfachsten Dinge im Leben, ne?
Ich bin, weißt du, dann esse ich das auch noch mit meinen Händen und mir läuft so ein bisschen das Fett an den Mund.
Das ist genauso.
Ich finde das toll und wenn die Qualität gut ist, boah.
Ja.
Und das, ich glaube, wir haben während Corona, sage ich immer wieder zu Jana, ich glaube, während Corona, wenn ich das richtig zurückzähle, haben wir einen ganzen Hühnerstall gegessen. Ja. Weil wir haben tatsächlich immer Huhn im Ofen. Das ist mit den Kids immer sehr simpel und sehr einfach. Und ich habe dann manche Techniken mal ausprobiert. Da hat das einfach nicht Zeit für. Und das sind so, das finde ich geil, dass du das erzählst, weil ich kriege gerade Herzklopfen. Oh, ehrlich, ich finde das total gut. So ein bisschen Gänsehaut und Herzklopfen.
Aber tatsächlich auch eins meiner absoluten Lieblingsgerichte, wenn ich das selber mache, ist einfach wirklich ein ganzes Hähnchen zu nehmen, da ein paar Zitronen reinzuschieben.
Genau, und dann, ich mache Zwiebeln und Knoblauch.
Ich liebe die Kombi mit Zitrone, einfach Zitronenhühnchen auch. Liebe ich einfach.
Knoblauch
und das Backofen. Ja, in den Backofen rein. Und dann tatsächlich, ich habe immer früher auf Sylt, hatten die auch immer Apollo mit Kartoffeln, Mocho und all sowas. Und dann haben die dann in diesem Zitronensud auch noch die Oliven mitgegart. Dieses Oliven mit Zitrone, also so richtig sauer, voll geil. Boah. Und das habe ich immer versucht nachzukochen.
Ja, man muss sich immer ausprobieren. Ich finde, und auch da, das sind diese es gibt so viele Wege. Ja. Und es gibt so viele, wie dieser Spruch, manche so, das ist ja, kenne ich schon, 10 Köche, ein Rezept, 10 verschiedene Gerichte. Ja.
Weißt du, was ich auch finde? Eine Sache, Leute, die sagen, ich kann nicht kochen. Nein.
Jeder kann kochen.
Du willst nicht kochen.
Und du willst nicht kochen, genau. Nein, du willst dir nicht die Gedanken machen. Kochen ist schon denken. Ne? Also das ist nicht so, dass du einen Topf aufstellst, alles reinschmeißt, dann hast du eine Brühe. Ja.
Alles kann man lernen.
Aber
wir können auch noch heute Friseure werden, wenn wir wollen.
Ich dachte an ein Nagelstudium.
Das hat mein Vater ja schon durch. Nee, aber ich sage auch immer, Leute, geht hin, sucht euch irgendein x-beliebiges Rezept im Internet aus, kocht das. Und du wirst beim nächsten Mal feststellen, das hat mir nicht gefallen, das hat mir nicht gefallen, das mache ich beim nächsten Mal einfach anders. Und so schnell lernst du eigentlich schon kochen. Es reicht eigentlich schon ein Rezept, meiner Meinung nach.
Ja, es fängt da an. Also es ist ein bisschen mehr. Ich muss den Kochberuf jetzt ein bisschen verteidigen.
Nein, aber wenn man jetzt, also es gibt ja wirklich Leute, die bestellen nur. Ne? So, die können nur Essen kaufen.
So. Ja.
Und das ist, ärgert man sich dann darüber, dass es nicht so schmeckt, wie man es gerne wollte. Ne?
Ja.
Und dann denkst du dir so,
Scheiße, hätte ich es mal selber
gemacht. Hätte ich es.
Oh, krass.
Ja, wir haben eigentlich weniger eingeplant, aber ich gucke gerade hier auf die Uhr und wir sind schon relativ weit. Naja, so ein bisschen vorne und hinten müssen wir abcutten, glaube ich. Ja. Aber wahrscheinlich kriegt ihr den ganzen Podcast zu hören. Und ich möchte mich noch einmal recht herzlich bedanken für deine Zeit heute. Jetzt werde ich ein bisschen schneller reden.
Danke, dass ich hier sein darf. Es ist wirklich eine Ehre für mich, auch mal eingeladen zu werden.
Ach, komm jetzt. Du bist in unserem Hause immer willkommen. Das ist ja, klopft doch einfach das nächste Mal.
Alle wollen immer Ralf.
Nein. Das wird
sich jetzt ändern.
Ralf geht jetzt in Rente. Jetzt bist
du dran. Ist er schon.
Schätzelein, jetzt bist du dran.
Usicher.
Willkommen in der Familie. Ja. Ja, vielleicht kann Jana noch so einen kleinen Schlusssatz, weil du hast das ja jetzt heute eher so ein bisschen von der Seite beobachtet, nicht von vorne, und meine Grimassen musstest du nicht so doll ertragen.
Tut mir leid, ich kann halt, wenn ich jetzt hier so in beide Richtungen
schieben würde,
das sind komisch ausgesehen.
Nein, alles gut, aber ich finde, man merkt halt dieses, wir sind ein Familienbetrieb und ihr liebt das, was ihr macht. Ne? Egal, ob das auf der Messe ist oder wenn Kiri mit Frank oder mit dir telefoniert oder du jetzt hier bist, man merkt wirklich, egal wann ihr wie, wo, was erzählt, dass ihr komplett dahinter steht, dass das euer Leben ist und einfach dieser Zusammenhalt. Und das finde ich persönlich total schön. Und ich sehe uns da drinnen wieder, weil wir sind auch also wir haben jetzt keine 220 Mitarbeiter.
Nein, ihr seid auch eine kleine Familie.
Aber wir sind halt auch eine kleine Gefällsfamilie. Ne? Ja. Und da gehören nicht nur unsere Mitarbeiter dazu, da gehören unsere Gäste dazu, da gehören unsere Partner dazu. Und ich stelle so einige viele Parallelen fest. Und das,
bei uns kommen auch noch Leute vorbei, die wirklich nur für einen Kaffee rumkommen.
Ja.
Oh, ich trinke nur einen Kaffee bei euch. Schön hier.
6 Euro.
Nee.
Kein Spaß.
Nee. Das Ganze kaufen geht aufs Haus.
Das finde ich total super. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr so weitermacht wie bisher. Und euch drei Mädels, alles
wir versuchen es. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes.
Und ich glaube, das wird
gut. Das wird gut.
Schauen wir mal, was wir das.
Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Und in Hamburg sagt man...
Tschüss, tschüss.
Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kindfels Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.